SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch, guten Morgen. Es ist die Meldung des Morgens. US-Präsident Donald Trump hat eine Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und dem Iran angekündigt. Beide Seiten hätten dem zugestimmt, so Trump. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte, man stelle die Angriffe ein, wenn Israel das ebenfalls täte. Von israelischer Seite gab es bisher keine Bestätigung für Trumps angekündigten Waffenstillstand. Aus der Nachrichtenredaktion Informationen von Pascal Küpper.
Trump spricht wörtlich von einem Ende des 12-Tage-Krieges. Ihm zufolge hätte der Krieg ansonsten den gesamten Nahen Osten zerstören können. Vor dem angeblichen Beginn der Waffenruhe waren allerdings in der iranischen Hauptstadt Teheran Berichten zufolge heftige Explosionen zu hören. Gleichzeitig rief Israel Bewohner im Zentrum von Teheran zur Evakuierung auf. Der Krieg hatte mit massiven israelischen Angriffen auf den Iran begonnen. Auch die USA haben sich eingeschaltet und iranische Atomanlagen bombardiert. Der Iran reagierte mit Angriffen auf Israel und zuletzt auch auf eine US-Luftwaffenbasis in Katar.
Die Bundeswehr hat weitere deutsche Staatsbürger aus Israel ausgeflogen. Die beiden Militärmaschinen sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes um kurz nach Mitternacht in Frankfurt gelandet. Insgesamt waren 179 Menschen an Bord. Nach enger und kurzfristiger Abstimmung mit den israelischen Behörden hätten die Flugzeuge in Tel Aviv landen können. Bereits in den vergangenen Tagen hatte das Auswärtige Amt mit Sonderflügen über 500 Deutsche aus Israel ausgeflogen. Der Krieg im Nahen Osten gegen die Ukraine fordert den Westen, es müssen Milliarden in Verteidigung investiert werden. Die Rüstungsindustrie fordert langfristige Verträge. Konkret wollen die Unternehmen Planungssicherheit durch Abnahmegarantien, berichtet unser Reporter Stefan Lina aus München.
Grundsätzlich stehe und falle alles mit der Politik, heißt es unisono in der Verteidigungsbranche. Die Unternehmen würden nur dann investieren, wenn es wirtschaftlich sinnvoll sei, sagt zum Beispiel Alexander Sagel, der Chef des Panzergetriebespezialisten Renk aus Augsburg. Dazu gehören vor allem Abnahmegarantien, mit denen man die Auslastung von Fabriken langfristig planen könne. Nur dann sei es für Unternehmen sinnvoll, auch in neue Produktionsanlagen zu investieren und den Personalbestand hochzufahren.
Der Investitionsbooster soll die Unternehmen im Land dazu bringen, wieder mehr Geld zu investieren, und diese geplanten Steuerentlastungen für die Wirtschaft können kommen. Verschiedenen Berichten zufolge haben sich Bund und Länder darauf verständigt, wie die finanziellen Folgen für die staatlichen Kassen verteilt werden. Es geht um mehr als 45 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Aus Berlin berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger.
Details sind zwar noch nicht bekannt, zuletzt war aber darüber spekuliert worden, dass Länder und Kommunen einen höheren Anteil an den Einnahmen aus der Mehrwertsteuer erhalten, möglicherweise zeitlich begrenzt. Wahrscheinlich ist auch, dass Förderprogramme für die Kommunen aufgestockt werden. Durch die verschiedenen Maßnahmen, die dann aus dem Bundeshaushalt zu zahlen sind, könnten die Kommunen sogar einen vollständigen Ausgleich für die erwarteten Steuerausfälle erhalten, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Der Bund hatte in der vergangenen Woche bereits grundsätzlich zugesagt, Ländern und Kommunen bei den erwarteten Steuerausfällen entgegenzukommen. Die genauen Ergebnisse der Einigung will Finanzminister Klingbeil am Vormittag zusammen mit den Planungen für den Bundeshaushalt vorstellen.
Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer ist offen für Ausnahmen beim Mindestlohn für Saisonarbeiter. Das hat der CSU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Daniel Prokraka.
Rainer sagt, er nehme die Sorgen der Obst- und Gemüsebauern ernst. In deren Namen hatte erst gestern Bauernpräsident Ruckwied Ausnahmen vom Mindestlohn gefordert. Sein Argument, die Bauern stünden im europäischen Wettbewerb und die Konkurrenz habe schon jetzt deutlich geringere Kosten. Außerdem sagt der Bauernverband, Saisonarbeitskräfte hätten ihren Lebensmittelpunkt schließlich nicht in Deutschland. Deshalb der Vorschlag, ihnen nur 80% des Mindestlohns zu zahlen. Die SPD hat allerdings schon angekündigt, dass sie einer Ausnahme vom Mindestlohn für Saisonarbeiter nicht zustimmen wird.
Jeder Vierte in Deutschland muss mit zu viel Verkehrslärm leben. Das zeigt eine große Studie der Europäischen Umweltagentur. Deutschland liegt damit über dem europäischen Schnitt. Die möglichen Folgen fasst Julia Buchmeier zusammen.
Fast 22 Millionen Menschen in Deutschland müssen täglich mit durchschnittlich mehr als 55 Dezibel klarkommen. Das ist ungefähr so laut wie ein Gespräch bei gehobener Zimmerlautstärke. Kann auf Dauer, wenn man dem ohne Pause ausgesetzt ist, aber zu Herz-Kreislauf-Problemen, Diabetes oder psychischen Problemen führen. Bei Kindern und Jugendlichen sind außerdem Lernschwächen oder Übergewicht Folgen von dauerhaftem Lärm, sagt die Europäische Umweltagentur. Größtes Problem ist laut ihnen der Straßenverkehr. Denn anders als bei Bahnstrecken oder Flughäfen betreffe er deutlich mehr Menschen. Helfen könnten Parks oder Grünanlagen in Städten, die den Verkehrslärm quasi schlucken oder zumindest abdämpfen.
Nach Baden-Württemberg. Die Deutsche Bahn hat bei einem Infoabend in Waldshut ihre Pläne für die Hochrheinbahn vorgestellt. Die Strecke verbindet den Bodensee mit Basel. Sie soll in 1,5 Jahren elektrifiziert sein. Baubeginn ist im September. SWR-Reporterin Petra Jehle zu den Auswirkungen für Reisende und Pendler am Hochrhein.
Erste Teilstücke werden im September gesperrt. Und vom April nächsten Jahres bis Mai 2027 gibt es dann eine Vollsperrung. Da fahren dann zwischen Rheinfelden im Westen und Erzingen im Osten 13 Monate lang nur noch Busse. Derzeit ist die Hochrheinbahn mit ihren alten Dieselloks jeweils noch Schlusslicht im Bahnranking. Das soll dann anders werden, hoffen hier alle. Denn wenn die Strecke erstmal Oberleitungen hat, wird sie in das S-Bahn-Netz von Basel und Zürich integriert und die schweizerischen Bundesbahnen werden auch eine neue Hochrhein-Bodensee-Expresslinie auf der Strecke fahren.
Nach Rheinland-Pfalz. Auch geübte Schwimmer sollen nicht in Flüssen wie der Mosel baden. Davor warnt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, kurz DLRG. In den vergangenen Tagen hätten die Rettungsschwimmer wieder öfter Badegäste in Rhein und Mosel gesehen. SWR-Reporterin Dunja von Mosee.
In der Mosel gäbe es gefährliche Strömungen, Schiffe, Schleusen und Treibgut seien weitere Gefahren für Schwimmer. Und außerdem lägen an den Ufern oft Scherben. Das DLRG Schweich hat diese Woche nach eigenen Angaben schon einen Mann versorgt, der sich an Glasscherben die Füße aufgeschnitten hatte. Vor dem Ertrinken in der Mosel mussten die Rettungsschwimmer in diesem Sommer zwar noch niemanden retten, vergangenes Jahr sind in Rheinland-Pfalz aber bei Badeunfällen 15 Menschen ertrunken.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute viel Sonne, ab und zu ziehen ein paar Wolken durch. Die Höchsttemperaturen 22 bis 31 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Wird das rechtsextreme Magazin Kompakt verboten oder darf es weiter erscheinen? Heute wird das Urteil erwartet. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verkündet seine Entscheidung. Hintergrund des Verfahrens ist eine Entscheidung vom Juli des vergangenen Jahres. Die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte Kompakt verboten. In einem Eilverfahren hatten die Richter dieses Verbot im vergangenen Sommer vorläufig ausgesetzt. Aus Leipzig berichtet Silvia Stadler.
2 Tage lang war mündlich verhandelt worden vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. 243 Seiten mit Textbeispielen und Beiträgen hatte das Bundesinnenministerium beim 6. Senat vorgelegt. Dazu noch einmal etwa ebenso viele Videos. Vieles davon war nachgereicht worden, nachdem die Richter im August letzten Jahres das Verbot durch die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser in einem Eilverfahren vorläufig wieder außer Vollzug gesetzt hatten. Gerichtssprecher Koljan Naumann.
Die Unterlagen haben dem Senat im Rahmen der vorläufigen Einschätzung nicht ausgereicht, um die hinreichende Schwere des Verstoßes gegen die verfassungsmäßige Ordnung anzunehmen.
Und so gab es nun vor Gericht auf großen Bildschirmen eine ausführliche Befassung mit Beiträgen von Kompakt, mit Überschriften und Textzeilen, in denen zum Beispiel von einer Gebärprämie für die Umvolkung die Rede ist oder Sätze stehen wie »Deutscher ist ein Mensch deutscher Herkunft«. Alles nur Andeutungen, die von der Meinungs- und Pressefreiheit gedeckt sind oder so kämpferisch aggressiv, dass es die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet. Der Anwalt von Kompakt, Ulrich Vosgerau, meinte nach der akribischen Textarbeit dieses Tages:
Naja, es geht etwas zäh voran, aber es geht voran. Der Vertreter des Bundes wiederholt nochmal seine bekannten Positionen. Er ist der Auffassung, dass es also keinen Unterschied macht, ob es um eine kriminelle Rockerbande geht oder um ein reguläres Pressemedium, bei dem der Innenministerin die ganze Richtung nicht gepasst hat. Wir sagen, dass das einen Unterschied macht und wir sind eigentlich ganz zuversichtlich.
Außerdem ging es um die Frage, ob es überhaupt zulässig ist, dass ein Presseorgan und mit ihm ein Medienunternehmen wie die Kompakt GmbH nach dem Vereinsrecht verboten werden können. Denn nur darüber hat das Bundesinnenministerium Zugriff darauf. Der nun neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, bekräftigte in einem Interview für die Tagesthemen nach dem ersten Verhandlungstag die Verbotsabsicht.
Wir werden sehen, wie das Gericht entscheidet. Für das Innenministerium war klar, dass das Verbot berechtigt ist und bin der Überzeugung, dass genau das auch die Aufgabe ist, auch das Bundesinnenministerium an dieser Stelle dafür zu sorgen, dass dann sowas verboten wird, auch wenn es sich hier auf die Freiheit eines Presseorgans beruft.
Die Entscheidung wird mit Spannung erwartet, weil sie die Abgrenzung zwischen journalistischer Tätigkeit und verfassungsfeindlicher Agitation berührt, hieß es von der Organisation Reporter ohne Grenzen. Auch der Deutsche Journalistenverband sprach von grundsätzlicher Bedeutung für die Meinungs- und Pressefreiheit.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet also heute darüber, ob das rechtsextreme Magazin Kompakt verboten wird oder weiter erscheinen darf. Das ist ein Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Es gibt aber noch viele mehr.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Es ist eine der ersten großen Aufgaben, die die neue schwarz-rote Bundesregierung zu erledigen hat. Das Bundeskabinett will heute den Haushaltsentwurf für dieses Jahr auf den Weg bringen. Mario Kubina.
Durchgerechnet und solide sei der Haushalt. So heißt es in Regierungskreisen. Die wichtigsten Punkte: Die Bundesregierung will in diesem Jahr mehr als 500 Milliarden Euro ausgeben. Das sind 6% mehr als letztes Jahr. Begründet wird der Anstieg unter anderem mit höheren Verteidigungsausgaben. Die legen in diesem Jahr um rund 10 Milliarden zu. Zweiter Schwerpunkt: Infrastruktur. Mehr als 115 Milliarden Euro will der Bund in diesem Jahr investieren, in Straßen, Brücken oder Schienen. Möglich wird das alles, weil die Bundesregierung viel mehr Schulden machen kann als bisher. Verteidigungsausgaben sind weitgehend von der Schuldenbremse des Grundgesetzes ausgenommen. Und für die Infrastruktur gibt es inzwischen einen eigenen Kredittopf.
Die Verabschiedung des Bundeshaushalts im Bundeskabinett fällt rein zufällig auf den heutigen 24. Juni. Es sind also noch genau 6 Monate bis Heiligabend. Den Weihnachtsmann will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil von der SPD aber trotzdem nicht spielen, mutmaßt Lissi Kaufmann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Fast. Also, heute ist der 24.6. Es sind jetzt noch genau 6 Monate. Genug Zeit, sich zu überlegen, was man sich wünscht. Die Bundesministerien, die durften ihre Wünsche schon vor einigen Wochen äußern, bei Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, dem Weihnachtsmann der Bundesregierung sozusagen. Und Überraschung, die Ministerien wünschen sich alle mehr Geld. Natürlich, wie jedes Jahr. Kennen wir ja von zu Hause. Nun sieht sich Klingbeil selbst zwar als Investitionsminister mit einem ziemlich großen Geschenkesack, aber Weihnachtsmann will er trotzdem nicht spielen. Auch wenn er in diesem und im nächsten Jahr massiv neue Schulden aufnehmen will, 170 Milliarden. Viel davon soll aber in die Infrastruktur fließen, in neue Brücken, Straßen, Kindergärten, Schulen, schnelles Internet und. Soll also uns Bürgern zugutekommen. Den Ministerien hat Klingbeil die Extrawünsche in den vergangenen Tagen also ausgetrieben. Uns könnte er sie dafür schon bald erfüllen. Wenn auch noch nicht zu Weihnachten in diesem Jahr.
Anmerkungen von Lissi Kaufmann. Erst Kabinettssitzung, dann Regierungserklärung im Bundestag. Kanzler Friedrich Merz hat heute ein volles Programm. Er wird sich am Mittag vor den Abgeordneten zum NATO-Gipfel äußern. Anschließend reist Merz dann nach Den Haag, wo heute das Treffen der westlichen Verteidigungsallianz beginnt. Auf dem Gipfel soll das größte Aufrüstungsprogramm des Westens seit Ende des Kalten Krieges beschlossen werden. Helga Schmidt.
Die massive Aufrüstung hält man in der NATO-Spitze für unverzichtbar, um eine glaubwürdige Abschreckung in Richtung Moskau aufzubauen. Die Eskalation im Nahen Osten steht zwar nicht auf der Tagesordnung in Den Haag, sie wird aber ganz sicher Thema vieler Einzelgespräche am Rande des Gipfels sein. Für Mark Rutte steht viel auf dem Spiel beim Gipfel. Sein Job als NATO-Generalsekretär ist es, das Bündnis zusammenzuhalten. Und das bedeutet vor allem, Donald Trump an Bord zu halten. Das gesamte Programm wurde auf ihn abgestimmt. Kurz und knapp der eigentliche Gipfel. Gerade mal 2,5 Stunden dauert die Arbeitssitzung am Mittwoch. Auch das eine Vorgabe aus Washington.
Das rheinland-pfälzische Landeskabinett tagt heute im Ahrtal. Die Sitzung findet rund 3 Wochen vor dem Jahrestag der Flutkatastrophe statt. Daran teilnehmen werden unter anderem Bürgermeister der Region und die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand. Thema ist der Stand des Wiederaufbaus und was noch zu erledigen ist. Petra Wagner.
Erstmals werden die Teilnehmer nach der Sitzung eine Etappe des Rotweinwanderwegs von Marienthal nach Dernau wandern. Dieser steht laut Landesregierung für die großen Anstrengungen, Erfolge und Ambitionen beim Aufbau der touristischen Infrastruktur. Ministerpräsident Schweizer und die Minister und Ministerinnen werden aber auch weitere Gespräche zum Stand des Wiederaufbaus führen. Bei der Flut in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 starben im Ahrtal mindestens 134 Menschen. Viele Gebäude, Straßen und Brücken wurden zerstört.
Vor dem Heilbronner Landgericht beginnt am Vormittag der Prozess gegen 2 Männer. Sie sollen einen ukrainischen Lkw-Fahrer in Oberroth im Kreis Schwäbisch Hall totgeprügelt haben. Oliver Diesem.
Die Angeklagten sollen ihr Opfer auf einem Parkplatz bei einer Auseinandersetzung mit Tritten und Schlägen so schwer verletzt haben, dass der 34-jährige Fernfahrer noch vor Ort starb. Die Männer sollen laut Anklage in Streit geraten sein, nachdem das Opfer ein Trinkgefäß im Führerhaus eines LKW umgeschüttet hatte. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden kurz darauf gefasst und sitzen seit November vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Zum Prozess sind neben mehreren Dolmetschern und Sachverständigen insgesamt 47 Zeugen geladen. Ein Urteil könnte im Oktober fallen.
Zum Sport. Der FC Bayern München will bei der Club-WM in den USA den Gruppensieg perfekt machen und sich damit eine gute Ausgangsposition für das Achtelfinale verschaffen. Den Münchnern würde heute Abend um 21 Uhr gegen Benfica Lissabon bereits ein Punkt für Platz 1 reichen. Taufik Khalil.
Beide Teams standen sich in europäischen Wettbewerben bereits 13 Mal gegenüber und die Bayern haben bei 3 Unentschieden noch nie verloren. Das letzte Aufeinandertreffen liegt noch keine 7 Monate zurück. In der neuen Ligaphase der reformierten Champions League unterlagen die Portugiesen im November mit 0:1. Und das auch nur deshalb, weil der deutsche Meister viel zu wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht hatte. Zur Freude von Vincent Kompany und seinem Team sieht es nun so aus, als ob Jamal Musiala, der das erlösende 1:0 in diesem Spiel gemacht hat, trotz anfänglicher Verletzungssorgen nun doch teilnehmen kann.
Die Ulmer Basketballer können heute Abend die deutsche Meisterschaft perfekt machen. Die Ulmer führen in der Best-of-5-Finalserie gegen Titelverteidiger Bayern München mit 2:1 und haben ab 20 Uhr Heimrecht. Ann-Kathrin Rose.
Nur noch ein Sieg fehlt den Ulmer Basketballern zum Titel. Ein Sieg, den das Team von Trainer Ty Harrelson am Abend zu Hause holen will. Den Matchball vor den eigenen Fans verwandeln und sich gegen die in der Finalserie favorisierten Bayern den Meistertitel holen. Für die Ulmer um Shooting Guard Nelson Weidemann wäre das, sagt er, einfach unfassbar. Ganz anders die Stimmungslage bei den Münchnern, die vor diesem 4. Spiel in der Finalserie mächtig unter Druck stehen. Nur mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Gordon Herbert die Entscheidung um die Meisterschaft noch einmal vertagen. Die würde dann am Donnerstag in München fallen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.